Ja, vielen Dank nochmal, dass Sie mich eingeladen haben. Es ist mir eine Ehre, das Thema kleine Laster begegnet mir natürlich in meiner Beratungspraxis recht häufig. Nicht nur dort, wo leidende Männer zu mir kommen, die ein Problem haben mit mehr oder weniger starker Internetsucht, Pornosucht, solchen Dingen. Das ist ja heutzutage sehr stark geworden, dieses Problem, sondern auch in vielen anderen Zusammenhängen. Und ich glaube, Sie werden sehen, dass es so etwas gibt wie einen roten Faden, der sich durch Züchteleiprobleme und Suchtprobleme hindurchzieht und diese aber verbindet mit vielen anderen Lebensproblemen und auch psychischen Störungen, und denen der moderne Mensch häufig leidet. Der Untertitel ist ja etwas provozierend gewählt. Ich finde ihn ganz originell und keck. Wozu wir kleine Laster brauchen und wie wir sie wieder loswerden, da schwingt ja mit, es könnte schon sein, dass wir sie auch brauchen können. Ja, also, dass sie mitunter auch eine ganz hilfreiche Funktion in unserem Leben spielen. Vielleicht so ein bisschen was wie Trostpflaster oder Plan B, wenn der Plan A nie funktioniert. So etwas könnte das ja auch sein. Schauen wir mal. Jedenfalls können wir mal generell sagen, dass zur Definition kleiner Laster, das kleine Laster, wie das Wort ja auch schon andeutet, kleine Belastungen sind, die wir uns zufügen. Also in aller Regel werden einem kleine Laster ja nicht gemacht, sondern die gönnt man sich sozusagen. Wir dürfen uns bewusst machen, dass dann, wenn wir uns ein kleines Laster gönnen, auch wenn es vielleicht eine ganz nützliche Funktion in unserem Haushalt, in unserem Seelenhaushalt hat, das immer bedeutet, dass wir einen Preis dafür zu bezahlen haben. Das heißt, dass wir mit dem kleinen Laster uns auch eine kleine Last aufbürden. Und wenn das kleine Laster groß wird, dann wird die Last auch zur großen Last. Also ohne den Preis der Belastung geht es nicht. Also Belastung meint, dass wir uns, etwas mit diesen kleinen Lastern auch zufügen, was wir dann halt zu tragen haben, was uns auch in gewisser Weise Schwierigkeiten macht. Ein banales Beispiel: Wenn ich allzu gern esse, dann trage ich ein bisschen viel Pfunde mit mir herum. Das nehme ich dann in Kauf. Und das können wir generell so sagen für kleine Laster. Sie bürden uns auch eine Last auf. Das kann man sich ja überlegen, wenn man das will und es für sinnvoll hält, dann mag es ja passen. Bloß oft sind diese kleinen Lasten, die dadurch entstehen, eben gerade nicht das, was wir eigentlich wollen. Und dann sind wir unglücklich. Und dann gibt es möglicherweise Folgeprobleme mit unseren kleinen Lastern, dass wir uns selber nicht mal so akzeptieren können mit dem Übergewicht zum Beispiel oder was es ist. Ja, ich will mich da jetzt nicht drauf festbeißen, aber das ist ein Beispiel, denke ich, das ganz plausibel ist, wenn man zu viele Pfunde mit sich trägt. So, das Kennzeichnende dieser kleinen Belastungen ist, dass wir über ein Maß gehen. Manchmal auch unter ein Maß, ja, dass wir uns zu wenig gönnen, das kann ja auch zu ganz ähnlichen Symptomen führen, aber in der Regel, dass wir ein Maß überschreiten, ein gesundes Maß überschreiten. Also die Unmäßigkeit ist das Kennzeichnende dieser kleinen Belastungen. Sehr oft ist also das Verhalten selbst gar nicht so das Problem. In Maßen genossen, Schokolade zum Beispiel, ja, warum denn nicht? Das ist eine sehr schöne Sache, ne? Es gibt nur relativ wenige Verhaltensweisen, die so in den Katalog der allgemeingebräuchlichen Laster hineingehören, die per se, also aus sich selbst heraus, schon einen schädigenden Charakter haben. In der Regel geht es um das Maß und um das Maßhalten. Dass wir das nicht mehr hinkriegen, das rechte Maß zu halten. Also ist das Problem, das wir bekommen mit diesen kleinen Belastungen, dass wir eine Grenze überschreiten. Ja? Dem gilt es nachzudenken. Was bedeutet das? Woher mag das kommen? Ich habe Ihnen ein Beispiel mitgebracht. In der Vorbereitung kam mir das so entgegen, weil es nämlich gerade mein eigenes Problem war. Dieser Gedanke etwa, wenn ich mir nicht noch dieses eine weitere Glas Wein gönne, wird mir der ganze Abend verdorben sein. Das war Mittwochabend, glaube ich, als ich mir ein gemütliches Glas Wein und eine schöne Musik gönnte, dieser Impuls, jetzt schenkt ihr doch noch mal ein. Und das habe ich reflektiert, da war mir der Vortrag heute auch eine Hilfe dazu. Was geht da eigentlich in dir vor? Was ist das für ein Gedanke, der dich da in Versuchung bringt, der dich dahin bewegen möchte, über das Maß hinauszugehen? Nämlich der Gedanke, wenn du das nicht tust, dann geht's dir ganz schlecht, dann kommst du zu kurz. Eigentlich ein völlig unsinniger Gedanke. Ne? Denn mit diesem einen Glas Wein war ich eigentlich recht glücklich. Ne? Und nachdem ich mir kein zweites eingeschenkt hatte, war ich am nächsten Morgen auch mit mir selber ganz zufrieden. Das war ein schöner, gemütlicher Abend. Wenn ich zu viel getrunken hätte, dann hätte ich mir eine kleine Last aufgebürdet, in dem Wissen, so richtig gut hat das nicht getan. Es war etwas unmäßig. Ne? Aber so sind wir. Ne? Also mit im Grunde genommen unsinnigen Argumenten, ich komme zu kurz, ich brauche das unbedingt, bringen wir uns in solche Situationen, die Grenze des Maßes zu überschreiten und uns dadurch eigentlich Schaden zuzufügen. So sind wir Menschen. Wahrscheinlich können Sie das auch nachvollziehen. In der Regel entscheidet sich die Frage nach dem passenden Maß an der Qualität des Genusses. Also anders ausgedrückt, das ist ein wesentliches Kriterium meiner Ansicht nach dafür, ob das Maß passt oder nicht, ob ich das, was ich jetzt gerade mir zufüge, ob das jetzt irgendein Genussmittel ist oder irgendeine Verhaltensweise, wirklich genießen kann. Übermaß tritt dort ein, wo der Genuss nachlässt. Ja. Also das nächste Glas und dann vielleicht das übernächste noch hätte auf jeden Fall bedeutet, dass ich den Genuss des Kostens, ich gönne mir jetzt ein schönes Glas Wein, nicht mehr so wahrgenommen hätte. Also wenn der Alkohol stärker wirkt, dann ist es über kurz oder lang egal, was für ein Zeug man da in sich reinfüllt. Ne? Der Genuss lässt nach. Das ist ein wesentliches Kriterium. Es gibt allerdings Störungen, seelische Störungen, die auch oft behandlungsbedürftig sind, wo dieses Empfinden dafür, kann ich es noch genießen oder kann ich es nicht genießen? Kann ich es nicht mehr genießen oder kann ich es überhaupt nicht genießen? Gar nicht vorhanden ist, dann haben Menschen das Problem, sie können entweder ganz wenig essen zum Beispiel oder sie können ganz viel essen und haben kein eigenes Empfinden dafür, ob es jetzt zu wenig ist oder ob es zu viel ist. Das ist etwa bei Essstörungen wie Bulimie oder Magersucht der Fall. Das ist dann natürlich ein Problem. Ne? Dieses Problem bekommen wir allerdings in einer etwas anderen Weise auch, wenn wir uns zu arg an solche kleinen Laster gewöhnen, weil nämlich ein ähnlicher Effekt in uns eintritt, dass unser Empfinden für die Genussfähigkeit nachlässt. Das bedeutet, dass wir mehr von dem Genussmittel oder von der Verhaltensweise, mit der wir uns jetzt Genuss verschaffen, brauchen, um ein Lustgefühl zu erleben, das uns den Eindruck verschafft, das hat sich jetzt wirklich gelohnt. Das heißt, die Toleranzgrenze steigt. Wir stumpfen innerlich ab, ja, und brauchen deswegen mehr von dem Zeug oder von dem Verhalten. Und das ist der fließende Übergang zur Sucht, zwischen Süchtelei und Sucht. Ne? Und diesen Übergang, und das ist das Gemeine an der Sache, den merken wir gar nicht unbedingt. Ne? Wir steigern die Dosis, wir brauchen mehr davon, aber wir machen uns das natürlich auch nicht gern bewusst und drängen das eher von uns weg und denken, wir kommen schon zurecht. So kann man sagen, dass Sucht entsteht aus diesen beiden Faktoren. Einmal aus der Erhöhung der Toleranzgrenze, also ich brauche mehr, um zu demselben Effekt zu kommen, weil ich kann es nicht mehr so richtig genießen, plus dem, was man auch als Dopamineffekt bezeichnet, das ist die Lusterfahrung. Dopamin ist der Wirkstoff in unserem Gehirn, der das Gefühl der Lust erzeugt, also der Hauptwirkstoff dafür. Und diese Kombination, das Lustgefühl und die Erhöhung der Toleranzgrenze führt zu suchtartigem Verhalten. Ein schleichender Übergang. Die meisten Süchte entstehen langsam, schleichend. Insofern kann man natürlich auch zwischen kleinen Lastern und großen Lastern nicht scharf abgrenzen oder zwischen Süchtelei und Sucht. Werfen wir noch mal einen kurzen Blick darauf, worum es sich bei diesem Dopamineffekt handelt. Das ist Ihnen ja sicher bekannt, dass es in unserem Gehirn so etwas wie ein Lustzentrum gibt. Da wird also das Dopamin ausgeschüttet und das bedeutet, dass wir uns bei bestimmten Sinneswahrnehmungen oder bei bestimmten Verhaltensweisen, die ja dann auch wieder über die Sinne von uns wahrgenommen werden, besonders wohlfühlen. Das Gehirn, und zwar sind das Anteile in unserem Gehirn, die automatisch agieren und sich nicht groß drum scheren, ob wir uns bewusste Gedanken machen dazu oder nicht. Ja, diese Anteile haben wir gemeinsam mit Tieren, die sich wahrscheinlich auch nicht viele Gedanken machen, ob sie jetzt instinktiv irgendeinem Impuls folgen oder nicht. Ja, wir haben sehr viele solche Anteile gemeinsam mit Tieren, die einfach funktionieren. Da sind wir einfach biologische Wesen. Die Frage ist dann, wie wir mit diesen Anteilen, die uns treiben dazu, etwas zu machen, die uns signalisieren, das lohnt sich doch, also jetzt mach's doch, basta. Egal, was du für eine Ethik hast und egal, was dabei rauskommt, wie wir mit solchen Anteilen umgehen. Ne? Das ist die entscheidende Frage. Das unterscheidet uns vom Animalischen oder gar Bestialischen. Ne? So, also das Belohnungssystem, so nennt man das auch, das heißt, der Anteil in den unbewussten Arealen in unserem Gehirn, der uns automatisch anzeigt, das lohnt sich, das tut gut, das ist schön, mach das, das macht Lust, heißt das ganz einfach. Das agiert von selber, wie bei Tieren auch. Und in gewisser Weise sind wir auch analog zu Tieren dann lernfähig, indem dieses Belohnungssystem aktiviert wird. Denken Sie nur an die Werbung. Die Werbung appelliert sozusagen an unsere niederen Instinkte, das meint also an das Animalische in uns. Ja. Und wir lassen uns auch sehr gut trainieren, erziehen, manchmal auch dressieren und können uns auch selber so erziehen durch das, was man in der Lernpsychologie operantes Konditionieren nennt. Das heißt, um ein bestimmtes Verhalten zu lernen, bekommen wir eine Belohnung dafür. Die Belohnung ist nichts anderes als so ein bisschen oder auch mehr Dope, Droge sozusagen, ja, etwas, was unser Lustzentrum, unser Belohnungszentrum aktiviert, dass wir uns wohlfühlen. Ne? Das ist uns so wichtig, das brauchen wir auch als Menschen, dass sehr viele Lernprozesse unseres Lebens auf diese Weise funktionieren. Ja? Das ist das Belohnungssystem und der sogenannte Dopamineffekt. Sie sehen also, ohne dieses Lust- und Belohnungssystem kommen wir im Leben gar nicht zurecht. Aber alles, was auch gut ist, kann, wenn es zu einem ungesunden Einsatz kommt, natürlich auch schädigende Wirkungen haben. Das Argument von Menschen, die sich im Übergang zwischen Süchtelei und Sucht befinden, lautet in aller Regel, ich habe kein Problem, ich kontrolliere die Lage, ich kann dieses Verhalten jederzeit steuern. Das mag schon sein, ne? Aber es gäbe nicht so viele Süchte, wenn nicht häufig der Wunsch der Vater des Gedankens wäre. Das ist ja auch ganz leicht nachzuvollziehen, denn man möchte ja immer gerne souverän sich selber kontrollieren und schämt sich, wenn man so allmählich merkt, dass das doch nicht der Fall ist. Und dann sucht man natürlich auch nach Erklärungen und verdrängt das ein Stück weit. Häufig ist es so, dass die Umwelt das schneller merkt als der Betroffene selbst, wenn bereits aus einer Süchtelei ein Problem geworden ist. Ne? Es lässt sich auch nachvollziehen, dass der Widerstand, das letztendlich einzusehen, ich habe ein Problem, manchmal sehr groß ist. Zur Ermutigung, also Ihnen selber, wenn Sie so ein Problem haben oder wenn Sie Angehörige oder Freunde haben, ganz sicher gibt es solche Menschen in ihrem Umfeld, wo sie merken, da ist irgendwie eine Abhängigkeit entstanden. Diese Probleme, Süchteleien und Suchtprobleme, da komme ich nochmal hiermit auf den Anfang zurück, sind keine Extra-Probleme, die sich manche Menschen zuziehen, die halt besonders schwache Persönlichkeiten sind oder besonders moralisch zu verachten wären oder so. Keineswegs, sondern sie funktionieren ganz ähnlich wie andere Probleme auch, die wir uns zuziehen, wie zum Beispiel Angststörungen oder Depressionen oder sonst Beziehungskrisen. Irren ist menschlich. Und Probleme zu haben, ist menschlich. Der eine hat dieses Problem und der andere ein anderes. Also da mutig drauf zuzugehen und zu sagen, wenn du ein Abhängigkeitsproblem hast, dann hast du halt eins, aber das ist kein Drama. Ja, und das macht dich jetzt nicht zu irgendeinem stigmatisierten Menschen. Das wäre sehr hilfreich. Ich möchte Ihnen einen kurzen Überblick geben über das, was man so als Alltagssüchte bezeichnet. Alltagssüchte lassen sich häufig nicht so klar voneinander abgrenzen. Das liegt auch im Klima unserer Zeit, dass quasi von allen Seiten die Angebote kommen, sich doch etwas im Übermaß auf irgendeine Lusterfahrung einzulassen. Ja. Da lebt ein Großteil unserer Industrie davon. Ne? Und deswegen kann man auch sagen, dass eine Süchtelei selten allein kommt. Ne? Es ist unglaublich, welche Schäden dadurch entstehen, gerade in dieser Grauzone zwischen Süchtelei und Sucht. Auf der anderen Seite könnte man sagen, es ist unglaublich, wie viel Geld damit verdient wird. Ne? Das Hauptproblem am Suchtverhalten oder an der Süchtelei ist aber nicht das Suchtmittel selbst, also dass die Gesellschaft das alles produziert, sondern was wir da mitmachen. Ne? Das ist natürlich, das kann man als erwachsener, mündiger Mensch natürlich so leicht dahin sagen. Ein anderes Problem, das aber auch eines eigenen Themas bedürfte, das sei hiermit auch durchaus angeregt, dass Sie das mal zum Thema machen, ist, welche Probleme durch Medien, Unterhaltungsindustrie, Genussmittelindustrie bei Kindern und Jugendlichen entstehen, die sich dagegen eben nicht abgrenzen können. Ja? Und wo die Maßnahmen von Eltern, wenn sie selber betroffene Eltern sind, dann wissen sie, wie schwierig das wird. Oder auch in der Schule von Erziehern ganz schnell an ihre Grenzen kommen, weil einfach der Sog so stark ist und der Peer-Group-Druck auch so stark ist, dass Kinder und Jugendliche dem mitunter sehr unmittelbar ausgesetzt sind. Das ist ein Thema für sich, auf das ich hiermit nur hingewiesen haben möchte. Ne? Aber als erwachsene Menschen dürfen wir uns bewusst machen, egal was um mich ist an Angeboten, und egal was alles auf dem Tisch liegt, ne? Es liegt an mir, ob ich mich davon zum Übermaß reizen lasse oder nicht. Ja. Es gibt, so wird in der Literatur unterschieden, Substanzabhängigkeiten. Da spielt natürlich die Alltagsdroge Alkohol eine sehr große Rolle, so ebenso wie das Nikotin nach wie vor, trotz aller Gegenmaßnahmen. Zunehmend zum Problem geworden ist der Medikamentenmissbrauch, insbesondere auch in der Berufswelt. Das ist jetzt schon fast chronisch, dass die großen Krankenkassen in ihren jährlichen Reports das zu einem Spezialthema machen, also das herauskehren, welche Probleme dadurch mittlerweile entstanden sind. Jetzt gerade erst kam wieder ein entsprechender Befund in den Nachrichten, wie viele Menschen ihre Leistungsfähigkeit steigern durch Aufputschmittel zum Beispiel. Ne? Oder dann auf der anderen Seite, wenn man nicht mehr schlafen kann, dann durch Beruhigungsmedikamente. Ne? Das ist epidemisch geworden, dieses Problem. Ne? Und natürlich das Problem der sogenannten weichen, nach wie vor illegalen Drogen, auch wenn also Cannabis ist ja noch nicht erlaubt, das sei nur mal zur Erinnerung gesagt, aber es wird natürlich diskutiert, ist ein Problem. Ja? Egal, einmal unabhängig von der Frage, was der Gesetzgeber da entscheidet, was da besser ist, mit dem Problem umzugehen. Aber man sollte nicht auf den Fehler verfallen, zu sagen, es ist ja überhaupt kein Problem und deswegen erlauben wir es. Das ist ja auch nicht die ernsthafte Argumentation, sondern die ernsthafte Argumentation ist, wir müssen das Problem irgendwie in den Griff kriegen, was es besser ist zu verbieten oder es zu erlauben. Ne? Ich habe Ihnen hier so ein paar Zahlen, die, wenn Sie die jetzt lesen, können Sie nicht verinnerlichen und verkraften, was das bedeutet. Wie viele Menschen im Laufe eines Jahres an den Folgen, also nicht unmittelbar, aber an den Folgen von Nikotin, Alkohol sterben. Das sind Größenordnungen wie der gesamte Vietnamkrieg zum Beispiel. Ne? Jedes Jahr bei uns, das sieht man nicht. Ne? Das passiert dann im letzten Stadium in Krankenhäusern. Ich war 10 Jahre Krankenhausseelsorger und habe unter anderem auf der HNO Besuche gemacht bei Patienten dort und habe es da immer wieder hautnah mitbekommen, wie das ist, wenn jemand im Endstadium von Lungenkrebs ist zum Beispiel. Ne? Das ist kaum erträglich. Ne? Ja, und das andere Gebiet, das natürlich auch unseren Blick immer wieder auf sich zieht, auch in einem genannten Zusammenhang der Frage, was macht das mit Kindern und Jugendlichen, sind natürlich ist das ganze Spektrum der Medienabhängigkeiten, insbesondere das, was uns durch das Internet heute zugemutet wird. Da haben wir einfach auch noch nicht so recht die Maßnahmen dagegen erfunden oder gefunden. Also Internetsucht zum Beispiel ist erst seit ganz wenigen Jahren überhaupt definiert, was man darunter zu verstehen hat, wann das anfängt und wie die Symptome sind. Und erst in diesem Zug hat man sich richtig mal überlegt, und was kann man dagegen machen, also auch Therapien dagegen entwickelt. Aber das sind Probleme, die haben uns gesellschaftlich schon auch zum großen Teil geradezu überrollt. Ne? Und nicht zu vergessen sind die Leistungs- und Geldabhängigkeiten. Dazu zu zählen ist auch die ganze Palette der salonfähigen Süchte. Ne? Also zum Beispiel wird das Spielen, also das Spielen um Geld, ja ganz offiziell von Staats wegen gefördert, ne? Lotterien. Und die Menschen, die da in Abhängigkeiten geraten sind, erleben mitunter extreme Abhängigkeiten. Ne? Ja, gehen völlig dran kaputt. Ja. Aber damit lässt sich eben auch sehr gutes Geld machen. Ne? Und der sprichwörtliche Börsenjunkie ist ja nicht nur eine Metapher, die man mit Augenzwinkern verwendet, sondern die gibt es wirklich. Ja. Das ist eben die andere Seite eines Phänomens wie Uli Hoeneß, ne? Dass Menschen da hineingeraten und nicht mehr anders können. Wenn man denkt, dass solche Menschen an den Schalthebeln der Wirtschaftspolitik, der Finanzpolitik, so wie wir sie heute haben, sitzen, ja, und die Börsenkurse, das Wirtschaftsgeschehen in der ganzen Welt sehr stark beeinflussen, dann muss man irgendwann auch wieder weggucken, damit einem nicht zu unheimlich wird. So, Arbeitssucht ist auch so ein Phänomen, das in der Regel salonfähig ist, ne? In unserer Leistungsgesellschaft, die ja nun wirklich auch eine ist. Und der Medikamentenmissbrauch, den ich vorher genannt habe, sich zu dopen, um die Leistung zu bringen, die man meint, bringen zu müssen oder die aus einem herausgequetscht wird, ist ja auch ein augenfälliges Symptom dafür. Nicht zu vergessen auch Kaufsüchte, die sehr verbreitet sind. Es gibt Menschen, die entwickeln ein geradezu zwanghaftes Kaufverhalten, sodass sie sich zum Beispiel auch Zimmer anmieten, um den ganzen Krusch, den sie kaufen, den sie nicht brauchen können, aber weil sie süchtig danach sind, irgendwo unterbringen zu können. Sich natürlich auch schämen und nicht damit rumlaufen, sondern das dann da quasi verstecken. Ne? So, das nur mal so als grober Überblick, was da auch verstanden wird drunter. Und Sie sehen, das zeigt alles auch, diese fließenden Übergänge. Diese ganzen Verhaltensweisen mit wenigen Ausnahmen sind ja für sich genommen, wie gesagt, ganz schöne Dinge. Ne? Wir leben ja nun wirklich im Wohlstand. Ja, und das Paradox, dass ungefähr 70% der Deutschen angeben, sie seien glücklich, lässt sich, glaube ich, schon vereinbaren mit dieser Fülle an Problemen, die unter der Decke des Glücklichseins, das ist wirklich eine kuschelige Decke, ja? Also wenn es einem materiell gut geht, aber drunter sitzen die dicken Probleme. Und dazu bekennt man sich natürlich bei einer Umfrage auch nicht gerade gerne, ne? Sondern man guckt, was man hat und sagt, ja, uns geht's gut und wir machen wieder Urlaub Nicht nur in Teneriffa, sondern irgendwo, wo der Terrorismus nicht bombt. Ja? Noch eine Unterscheidung ist mir wichtig, einfach auch zu Ihrer Information. Das ist in der Forschung und in der Literatur nicht so klar. Da gibt es Leute, diagnostisch wird da auch noch ziemlich unterschieden zwischen Stoffabhängigkeiten und Verhaltensmustern, die auch Suchtcharakter haben. Man kann grob sagen, dass beides zusammenläuft darin, dass das Belohnungssystem eine Übermacht gewinnt im Blick auf bestimmte Verhaltensweisen. Also etwas einzunehmen, was dann entsprechende körperliche und psychische Wirkungen hat, oder sich auf eine bestimmte Weise zu verhalten. Das kommt auf selbe raus. Natürlich ist die Symptomatik eine andere, wenn der Körper den Alkohol zum Beispiel jetzt notwendig braucht, ja, und sonst kollabieren würde, wenn er nicht mehr bekäme. Das ist bei Verhaltenssüchten so natürlich nicht der Fall. Aber ansonsten ist das Prinzip genau dasselbe. Und deswegen spricht man auch zu Recht von Spielsüchten zum Beispiel. Ne? Werfen Sie mal einen kurzen Blick auf diese Folie. Lassen Sie es mal kurz auf sich einwirken. Da sind jetzt so einige Zahlen, die erforscht wurden. Nicht zuletzt jetzt auch nochmal im Blick auf das, was Kindern und Jugendlichen angetan wird durch Medien. In der Mitte steht ein Satz des französischen Philosophen Pascal Bruckner, auf den möchte ich jetzt gern Ihr Augenmerk lenken. Der lohnt sich, erinnert zu werden. Ich finde den nicht nur keck, sondern auch gut. Das Fernsehen verlangt vom Zuschauer nur eine mutige, wenn auch übermenschliche Tat, nämlich auszuschalten. Ich möchte hier nicht polemisieren gegen das Fernsehen, gell? Also, aber ich glaube, Sie können es einordnen. Wenn man ausschalten kann, ist ja gut. Aber das ist wieder dieses Phänomen. Ne? Ich kenne es von mir selber auch. Ich bin ein Fernsehmuffel, ich schaue selten fern, wenn dann FC Bayern und so. Ja, dann aber auch sehr gern. Aber auch da kenne ich dieses Phänomen. Jetzt ist das Spiel zu Ende, jetzt kommt noch dieses Interview und noch dieses Interview. Und dann kommt noch dieses Spiel, das gezeigt hat. Und dann sagt diese blöde Stimme in mir, du kannst das nicht ausschalten, du musst das jetzt noch sehen. Wenn du das jetzt nicht noch siehst, dann versäumst du ganz Wesentliches, dann kommst du zu kurz. Du musst das unbedingt noch sehen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Also ich glaube, es ist nicht nur mein eigenes Hirngespinst. Und dann wird das schon ganz schwer mit dem Ausschalten. Ne? Ich krieg's irgendwie nicht mehr hin, ganz komisch. Ne? Obwohl es immer derselbe Knopf ist. Der Druck muss ganz wenig nur, ne? Aber ich mach's nicht. Das ist dieses. Das heißt, wir kompensieren mit unseren Süchteleien. Ja? Wir kompensieren oder wir decken etwas zu, wir streichen etwas zu, über die Angst zu kurz zu kommen. Das steckt dahinter. Das ist aber die Frage, ob wir wirklich zu kurz kommen. Ja. So, das ist das merkwürdige Phänomen in unserer Wohlstandsgesellschaft. 70% sagen, sie sind ganz glücklich. Wenn die Statistiken das auch einigermaßen richtig so wiedergeben. So, und unter der Oberfläche dieses Glücks haben sich ungeheuer viele Probleme gebildet. Ganz, ganz furchtbar viele Abhängigkeitsprobleme auch. Irgendwie kriegt der moderne Mensch das mit dem Überfluss nicht so richtig hin und er landet ganz schnell im Überdruss. Was passiert da? Horst Opaschowski, ein bekannter und lesenswerter Trendforscher, sagt, aufgrund der empirischen Untersuchungen, die er gemacht hat, Lebensqualität zählt zu den höchsten Werten einer modernen Gesellschaft. Das ist so. Das ist uns ganz arg wichtig, dass unser Belohnungssystem ziemlich viel Dopamin ausschüttet, dann geht's uns gut, dann fühlen wir uns gut. Ja, das betrifft natürlich nicht nur den modernen Menschen, aber im Bewusstsein unserer Gesellschaft heute ist das ein sehr hoher Stellenwert, sich wohlzufühlen, Wellness zu erleben. Und das müssen wir gar nicht zur Seite schieben. Im Grunde genommen ist das ja auch schön und gut. Es kommt darauf an, wie wir das definieren, ja? Ob wir das im Übermaß suchen oder im rechten Maß suchen. So. Wenn wir die Zeit nicht mit Sinn füllen können, also mit Beschäftigung, mit Zielen, mit Werten, die uns auch wirklich innerlich tiefe Befriedigung verschaffen, dann neigen wir dazu, sie zu vertreiben. Das ist unser Problem. Dann sitzen wir mitten im Wohlstand und fühlen uns doch nicht richtig wohl und wissen nicht so recht, was wir anfangen sollen mit unserer Zeit. Und deswegen bin ich der Überzeugung, der festen Überzeugung, dass das Schlaraffenland nichts anderes ist als ein Vorhof der Hölle. Ja, stellen Sie sich das mal vor, Sie liegen da den ganzen Tag, sind dermaßen vollgefressen, Milch und Honig umspült Sie nur, wie klebrig. Und dann fliegen Ihnen auch noch dauernd gebratene Tauben in den Mund. Ja, Sie sind schon übersättigt und müssen trotzdem die immer wieder neu ausspucken. Das ist eine einzige Quälerei. Das macht uns nicht glücklich. Es macht auf die Dauer nicht glücklich, wenn man immer das bekommt, was man sich wünscht. Horst Opaschowski. Und ich habe Ihnen ein Zitat eines Soziologen, Gerhard Schulze, dazu mitgebracht. Das finde ich bedenkenswert, wie er das formuliert. Man bringt heute die Kraft nicht mehr auf, die zur Entstehung von Erlebnissen dazugehört. Ja? Genau dies hat die Grenzen der Erlebnisgesellschaft sichtbar gemacht. Man hat zwar mitgespielt, aber allmählich das Unbehagen in der Anstrengungslosigkeit gespürt und gemerkt, dass man das schöne Leben nicht einfach von der Stange kaufen kann. Es kommt nicht auf den Inhalt der Tätigkeit an, sondern auf die aktive Hinwendung zur Welt. Man kann bloß aus dem Fenster schauen und mehr erleben als andere im Karibikurlaub. Ja, genau. Ne? Also, dass wir uns in unserem Leben sinnvoll zu Hause fühlen. Ja, dass wir etwas anzufangen wissen mit unserer Zeit, was Sinn macht. Ne? Und wenn wir das nicht erleben, dann fügen wir uns solche Laster zu, die auch in der Belastung, die dadurch entsteht, das kompensieren, dass wir irgendwie den Zusammenhang zwischen unserem Dasein und der Welt, in der wir uns befinden, zwischen uns selbst und der Welt, in der wir uns befinden, verloren haben. Dass wir da irgendwie so gehüllt in einem Kokor des Totalversorgtseins herumgeistern und uns selber nicht erleben. Insofern hat es durchaus einen Zusammenhang, behaupte ich. Ja, das weiß nicht, ob man das wirklich empirisch-wissenschaftlich so sagen kann, aber ich glaube, es liegt nahe unter diesem Phänomen, dass wir uns mit kleinen Lastern selbst belasten, also Schaden zufügen und solchen Verhaltensweisen, wie wir sie bei Borderline erkrankten Menschen kennen, dass sie sich selbst verletzen, einen Zusammenhang zu sehen. Ne? Diese Selbstverletzungen dienen auch diesem paradoxen Zweck, mich wenigstens zu spüren. Ja? Und Menschen, die so extreme Dinge tun, was weiß ich, wie nach Syrien zu ziehen, um andere dort umzubringen weniger mörderisch und damit überhaupt nicht vergleichbar, aber eben auch extrem, irgendwelche Extremsportarbeiten, Bungee-Jumping und so, das, was man so sprichwörtlich als den Kick bezeichnet, den man braucht, das ist doch nichts anderes, als sich selbst irgendwie in gewisser Weise sinnvoll zu spüren, ne, in dieser synthetisierten Welt. Ich glaube, das könnte man so zusammenfassend als das Problem, das gesellschaftliche Problem, das dahinter steht, hinter dieser Massenerscheinung des Süchtelns bezeichnen. Und dieses Ich komme zu kurz ist dann kommt aus der Angst, ich lebe irgendwie am Leben vorbei. Ne? Das ist das. So, und jetzt schauen wir auf die Gegenrichtung. Was bedeutet es gegen diesen Strom, der ja nun wirklich eine starke Strömung ist, zu warten? Ne? Jedenfalls nicht sich einfach mitnehmen zu lassen. Ja? Suchtverhalten zu überwinden, vom Überdruss zum Überfluss zu kommen. Jesus Christus hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben im Überfluss haben. Das ist ein wunderbares Wort, sicher eines der schönsten im ganzen Neuen Testament, das ich auch sehr liebe. Auch der Zusammenhang ist wunderbar. Der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Ich bin gekommen, dass sie, meine Schafe, das Leben im Überfluss haben. Ja. Überfluss im Unterschied zum Überdruss, das ist ein anderer Überfluss, von dem er hier redet. Falsch verstanden ist dieser Satz durchaus Türöffner zu einem kompensatorischen Glauben. Man kann auch mitschwimmen mit diesem Strom der Zeit, des Süchtelns, in einer Weise des kompensatorischen Glaubens. Ich sage, was ich damit meine, mit kompensatorischem Glauben. Er funktioniert wie Suchtverhalten. Er besteht in einer Konsumentenhaltung. Ich muss mich nur halb oder auch gar nicht anstrengen, um lohnendes Leben zu finden. Jesus macht das ja für mich, zum Beispiel. Ich spreche hier jetzt nicht aus der erhabenen Kanzelposition, sondern ich teile hier Überlegungen, die ich aus meiner eigenen Erfahrung sehr gut kenne. Und diese Haltung, ich selber brauche ja nicht, Jesus macht das ja für mich, nämlich Dinge, die ich selber könnte, wie zum Beispiel eine Parklücke finden. Ja? Die kenne ich von mir selbst und die hat mir sehr große Probleme eingebracht. Das heißt, das ist etwas, was ich erstmal überwinden musste, dass ich meine eigene Mündigkeit, meine eigene Verantwortung und zwar in vollem Maß zusammenbringe mit dem völligen Aufgehobensein bei Gott und dem völligen Geschütztsein und Gestärktsein, Begleitetsein durch ihn. Das passt zusammen und das gehört auch zusammen. So. Oder die Wundersucht. Ja. Ich will, ich kann, ich darf nicht selber wollen, können, dürfen. Das ist so ein scheinbar ergebener, fatalistischer Glaube, der scheinbar immer alles von Gott erwartet und bis zur Zwanghaftigkeit, zwangsgestörte Klienten in meiner Praxis haben immer wieder dieses Problem, dass sie denken, sie müssen um alles erstmal gebetet haben. Ja, weil sonst ist es ja ihr eigenes und dann denken sie, mein eigenes, das geht doch gegen Gott. Das sind irreführende theologische Erwägungen. Ne? Oder eben auch, dass der Glaube vor allen Dingen unter diesem Aspekt des Dopamineffekts gesehen wird und eine Ersatzbefriedigung für die Erfüllung echter Bedürfnisse ist. Ne? Da kann man schon auch in ein Heil kommen, das dann auch durchaus so ähnliche Züge annimmt wie mein Tanz auf dem Sofa bei Robbins 2:1. Ne? Möglichst viel erleben und so weiter und so fort. Das ist der Dopamineffekt. Ja? Und ich behaupte, ich beobachte die Szene ja schon auch so ein bisschen und auch schon seit einiger Zeit, dass es doch ziemlich starke Tendenzen gibt in im Gemeindeleben, die in diese Richtung gehen. Ja? Hauptsache ist, wir fühlen uns wohl und Hauptsache, wir erleben was. Aber lesen Sie mal unter diesem Aspekt die ganze Reihe der Glaubenserfahrungen, wie sie in der Bibel berichtet werden. In aller Regel sind Glaubenserfahrungen mit schweren Krisen verbunden. Ich bin gekommen, dass sie das Leben im Überfluss haben. Wie verstehen wir es denn richtig? Ja. Richtig verstanden heißt dieser Satz, dass uns verheißen ist, es lohnt sich in der Orientierung an Jesus Christus Durststrecken durchzuhalten und tapfer, trotz vieler Enttäuschungen weiterzugehen, gegen den Strom zu warten. Ja. Und das ist die Gegenrichtung zum Suchtverhalten schlechthin. Nämlich, das ist die Richtung der Dankbarkeit. Ja, dass ich mir sage, ich muss mich ja nicht anstrengen, nein, wirklich nicht. Ich bin wirklich von Gott geliebt, wie ich bin und kann auch den ganzen Tag da liegen und auf gebratene Tauben warten. Das darf ich, ja, wenn ich meine, dass es mir gut tut. Aber es ist unwahrscheinlich, dass es mir gut tut. Ja, nicht ich muss mich anstrengen, sondern ich darf mich. Ich darf mich anstrengen, ich darf aus meinem Leben was Gutes machen. Ich habe die Chance und die Freiheit, aus meinem Potenzial das Beste zu machen. Das ist Dankbarkeit, das Leben zu bejahen, ja, und nicht zu denken, wenn ich das oder das nicht habe, dann komme ich zu kurz. Das ist ein Unterschied, ne? es anzunehmen, wie es ist. Und dazu brauche ich Mut, dass ich den Problemen, die nun einmal kommen, das Leben ist freundlich, aber das Leben ist manchmal unheimlich hart in seiner Freundlichkeit, die wir dann überhaupt nicht mehr als Freundlichkeit wahrnehmen. Aber das Leben ist gut, das Leben kommt von Gott. Dass ich Problemen, die mir da entgegengestellt werden, nicht ausweiche, sondern dass ich sie als Herausforderung definiere. Wenn wir diese Einstellung einüben, dann haben Abhängigkeiten bei uns ganz wenig Chance. Dass wir geduldig dranbleiben, dass wir nicht aufgeben, wenn wir Mut brauchen und es dann doch wieder anders kommt, als wir gedacht haben. Wie häufig ist das im Glaubensleben so der Fall? Das mutet Gott uns zu, weil er denkt, er kann uns das auch zumuten, weil wir daran wachsen, weil wir stark werden, innerlich stark werden. Ja, dass wir unsere Verantwortung ergreifen und wenn wir so gegen den Strom ausgerichtet vorangehen, dann wird unser Selbstbewusstsein stark. Ich glaube, dass das Selbstwertproblem, das sprichwörtliche Selbstproblem, ganz zentral eines der Hauptprobleme aller dieser Süchteleien ist, eben dieser Gedanke, ich bin mit dem, was ich bin und habe, nicht genug. Ich brauche noch mehr. Und deswegen muss ich mich zum Beispiel zu Tode arbeiten, damit ich eine Anerkennung bekomme, die mir dann sagt, ja, du bist gut, zum Beispiel. So, also darum geht es, in die Gänge zu kommen, aufzustehen. In der Bibel steht unglaublich häufig die Aufforderung, in ganz verschiedenen Zusammenhängen, steh auf. Zum Beispiel bei diesem Gelähmten, der da 38 Jahre am Teich Bethesda sitzt und nicht aufsteht. Und immer denkt, ich brauche unbedingt jemanden, der mich zum Wasser trägt, dem er magische Kraft zuspricht. Bis Jesus kommt und ihm ein anderes Modell anbietet und sagt, ich glaube, dass du es kannst. Ja? Steh auf, nimm dein Bett, geh. Es geht weiter, wenn ich weitergehe. Das ist so das Motto unserer Beratungspraxis Life Consult. Spread your wings, breite deine Flügel aus, dass du spürst, wie der Wind dich trägt. Das geht nur, wenn wir unsere Flügel ausbreiten, wenn wir es wagen. Vielleicht kennen Sie diese schöne Geschichte vom Adler, wohl eine afrikanische Anekdote. Der dachte, er sei ein Hühnchen und dann auf einen Berg getragen wurde und immer noch dachte, er sei ein Hühnchen und letztendlich dann, als die Sonne ihm ins Auge blitzte, ging ihm das Licht auf und er breitete seine Flügel aus und wurde sich seines Potenzials bewusst. Darum geht es. Also alle diese Süchteleien sind Ersatzbefriedigenden für das, was wirklich befriedigt. Ja. Jedes Suchtverhalten ist ein bequemer Ersatz mit unangenehmen Folgen für einen unbequemen Schritt mit angenehmen Folgen. Das ist das ganze Geheimnis und das können Sie übertragen auf andere Störungen auch, wie Angststörungen zum Beispiel oder viele Depressionen. Ich gehe einer unangenehmen Herausforderung aus dem Weg. Bei Angststörungen liegt es auf der Hand. Ich habe es einfach bequemer, wenn ich agoraphobisch bin und nicht in der Straßenbahn fahre. Und da gibt es gute Gründe. Es kann mich ja auch jemand mit dem Auto fahren. Und es ist ja auch gesund, zu Fuß zu gehen oder so. Da finden wir gute Gründe. Ja, aber ich zahle einen Preis damit, wenn ich viel besser mit der Straßenbahn zum Ziel käme. Ich weiche aus. Dadurch habe ich einen kleinen Lusteffekt, habe aber einen großen Frusteffekt dadurch. So funktionieren die meisten psychischen Probleme. Kurze Lust. Und was folgt, ist langer Frust. Das ist nicht nur das Problem der Süchteleien und der Sucht, sondern auch viele andere Probleme, wo wir ausweichen, vermeiden. Depressionen können ein Weg des Vermeidens sein, indem wir dem Schmerz dadurch ausweichen, dass wir zum Beispiel in Selbstmitleid flüchten. Und nicht wirklich trauern, nicht wirklich zulassen, dass es so wehtut, wie es wehtut. Zum Beispiel. So. Auf der anderen Seite steht, ein kurzer Frust Ich stelle mich dem Problem wirklich. Und was erlebe ich? Eine lange Lust. Ja? Ich habe das Problem gemeistert. Ich komme dahin, wo ich eigentlich will. Nicht nur mit der Straßenbahn. Ne? Das ist der Unterschied. Ne? Deswegen ist auch Psychotherapie, das sei hier nur am Rande bemerkt, dann effektiv, wenn Sie den Klienten und Patienten den kurzen Frust zumutet. Nicht nur beim Alkoholiker, der eben den Entzug braucht, um dann gesund zu leben, sondern auch bei anderen Problemen wie Angststörungen und so weiter. Ja? Wenn man sich nicht mit dem Problem tatsächlich konfrontiert, dann kriegt man es nicht gelöst. Klingt wie eine Binsenweisheit, aber wir müssen uns das bewusst machen. Na? So, und das ist der Weg vom Überdruss zum Überfluss. Aufzustehen, in die Gänge zu kommen, in Bewegung zu kommen. Mutig und geduldig auf lohnende Ziele zuzugehen. In Fluss zu kommen, um Überfluss zu erleben. Überfluss. Für das Phänomen des In-Fluss-Kommens hat man in der Stressforschung den Begriff Flow geprägt. Mihaly Csikszentmihalyi war der bekannte Forscher, auf den das zurückgeht. Der hat das sehr genau untersucht, in wissenschaftlichen Studien, wie das ist mit dem Stress und dem Glück. Ja, und da ist er auf diesen Begriff Flow gekommen, fließen. Was ist Flow? Flow ist eine gesunde Art, etwas berauscht zu sein. Also da wird auch Dopamin ausgeschüttet, aber nicht zu viel, ja, sodass es gut tut. Glücklich ist, wer sich durch die konzentrierte Hinwendung auf eine lohnende Aufgabe selbst vergisst. Und wenn wir das erleben, das kennen Sie ganz sicher alle, das reflektiert man ja häufig nicht, dass man vertieft ist in etwas und da ist man so drin, es läuft gut. Dann vergessen wir uns auch, dann vergessen wir auch unsere Sorgen. Das nennt man Flow. Also der Zustand einer sanften, ganz unspektakulären Form der Ekstase, die nichts zu tun hat mit Toben auf dem Sofa oder so, in dem wir so ergriffen sind, dass wir uns selbst mit unseren Sorgen und manchmal auch unsere Umwelt kaum wahrnehmen und manchmal auch die Zeit vergessen. Wie ich jetzt, ich bin jetzt gerade auch im Flow. Flow ist in den meisten Fällen ein Resultat von Disziplin. Das ist es. Ne? Und Flow stellt sich ein, nicht durch passive Zerstreuung und Betäubung. Das ist der große Irrtum, wenn ich mich vor die Glotze setze, damit es mir gut geht. Das kann mich ja schon mal ein bisschen ablenken. Aber wenn das zu viel wird oder wenn ich immer nur mit meinem Smartphone rummache, ich weiß nicht, was die Leute da immer machen, ich selbst habe noch keins, also, geheimnisvolles Ding. Ja? Aber wenn ich immer nur da rummache mit, dann zerstreue ich mich und dann komme ich eben nicht in dieses Wohlbefinden, dieses angemessene Wohlbefinden des Flow. Das tut uns gut. Deswegen weiß man auch, dass die meisten Freizeitbeschäftigungen, die den Menschen wirklich gut tun, wo sie sich auch richtig erholen, etwas mit Anstrengung zu tun haben. Das ist komisch, ne? Gartenarbeit oder sowas. Ne? Oder Hobbys. Ne? Oder Musik machen oder sowas. Sich berieseln lassen, kann auch gut tun. Zwischendrin, wenn es dosiert ist. Also jetzt gönne ich mir mal was Schönes. Aber auch wieder ausmachen. Die völlig passive Konsumhaltung ist sogar das Gegenteil vom Flow. Ich habe zwei Zitate von Csikszentmihalyi. Die Lebensqualität hängt nicht allein von Glücksgefühlen ab, sondern auch davon, was man für sein Glück tut. Wir sind erheblichem Maß tatsächlich Schmiede unseres eigenen Glückes. Es kommt ganz entscheidend darauf an, wie wir mit dem umgehen, was uns aufgetragen und zugemutet wird. Bevor eine Flow-erzeugende Aktivität Spaß macht, verlangt sie eine anfängliche Investition an Aufmerksamkeit, sagt Csikszentmihalyi. Ja, und das ist oft unser Problem, ne? Dass die Schweinehunde so einen Terror machen. Ja, rumjaulen, das kannst du nicht, du kommst zu kurz, und das erträgst du nicht. Ja, jetzt in der kalten Jahreszeit, du kannst doch nicht ins Laufen gehen, es ist doch viel zu kalt draußen. Und du bist doch müde, du überanstrengst dich doch nicht und sind doch nicht in deinem Alter. Was die alles zusammenjaulen. Ne? So. Es geht um echte Bedürfniserfüllung statt um Ersatzbefriedigung. Wir brauchen als Menschen immer noch etwas, was uns attraktiv genug erscheint, damit wir es ergreifen, um uns weiterzuentwickeln, um unsere Potenziale weiterzuentwickeln, was wir noch dazulernen können. Ne? Wenn wir da auf halber Strecke stehen bleiben, dann mögen wir zwar in einer gewissen spießbürgerlichen Beschaulichkeit dann verharren bis zum Ende unserer Tage, aber so richtig erfüllt ist das Leben da nicht. Und da stellen sich sowas von leicht alle möglichen Süchte ein. Wie viele dieser 70% Glücklichen, auch wenn sie den Rasen noch so kurz gemäht haben und die Hecke geschnitten, sind Alkoholiker oder fernsehsüchtig? Ich glaube, sehr, sehr viele. Das war übrigens die Bedürfnispyramide nach Maslow, die Sie vielleicht kennen. Ne? Das hat schon was, sich das bewusst zu machen. Das ist menschlich, sich immer noch mal weiter zu orientieren. Und unsere höchsten und tiefsten Bedürfnisse sind Bedürfnisse mit Niveau sozusagen. Ich meine damit typisch menschliche Bedürfnisse, die meinen Hund nicht interessieren. Wahrscheinlich nicht, er redet nicht drüber. Ich habe derzeit keinen Hund, aber ich hatte Hunde. Ja. So, und unser tiefstes Bedürfnis ist eine intensive Beziehung zu Gott. Das große Hindernis, diesen Gegenweg zu gehen, gegen die Strömung, ist der Selbstbetrug. Ich kann doch nicht! Kann ich nicht oder will ich nicht? Das entscheiden wir selbst. Ob wir kleine Laster entwickeln oder nicht, liegt nicht an den äußeren Umständen. Auch nicht an der Erziehung, auch nicht an den Genen. Das können alles begünstigende Umstände sein, aber die machen es nicht aus. Ja, das weiß man mittlerweile auch aus der Hirnforschung, dass genetische Veranlagungen nicht bedeuten, dass jemand so werden muss, sondern es ist eine Disposition. Es fällt ihr oder ihm leichter, so zu werden, sozusagen. Ja? Aber es müssen bestimmte Stressfaktoren da hineinspielen, damit diese Gene auch überhaupt aktiviert werden. Niemand ist verpflichtet, sich selbst Schaden zuzufügen. Wir selbst entscheiden, was uns gut tut und was nicht. Da stehen wir auch in der Verantwortung. Also uns ist diese Entscheidungskompetenz auch aufgetragen. Ne? Man kann sich auch süchtig abhängig machen von anderen. Auch im Glauben, aber das ist nicht im Sinne des Erfinders. Also diese starke Abhängigkeit, diese unmittelbare Abhängigkeit Jesu vom Vater bedeutete ja eine entsprechend starke Unabhängigkeit von allen anderen Menschen. Deswegen hat sich Jesus ja auch sehr, sehr unkonventionell verhalten. Ja. Es ging ihm um die Liebe und nichts anderes als um die Liebe. Und was der Liebe in die Quere kam, da hat er ganz einfach nicht mitgemacht und hat uns auch aufgefordert, macht er auch nicht mit. Ja, auch wenn es einen suchtartigen Sog gibt, aber das muss man doch. Nein, sagt Jesus. So, jedes Suchtverhalten beruht auf einer immer neuen, eigenverantwortlichen, freien Entscheidung. Abgesehen von fortgeschrittenen Stadien, wo jemand einfach schon ganz kaputt ist. Ich selbst bestimme hier und jetzt, ob ich mich dem Suchtverhalten hingebe oder nicht. Und das gilt gleichermaßen für Süchteleien wie für Süchte. Und darum kann ich mich hier und jetzt auch dagegen entscheiden. Ich kann, auch wenn es schwer fällt, auch wenn es sehr schwer fällt, auch wenn es furchtbar schwer fällt, ich kann trotzdem. Schwer heißt nicht unmöglich. Schwer heißt nur schwer. Drei Faktoren des Erfolges gibt es meines Erachtens. Wir brauchen lohnende Ziele und es ist notwendig für uns, dass wir Selbstvertrauen entwickeln, dass wir uns bewusst machen, was wir wollen und auch was wir drauf haben und dass wir dann auf diese Ziele zugehen in dem Bewusstsein, das bin ich mir auch selber wert, das Beste aus meinem Leben zu machen. Und das ist unabhängig vom Alter. Der zweite Faktor ist, dass wir die Toleranzgrenzen, die bereits entstanden sind, reduzieren. Das kann man ja mal checken, wie viel trinke ich eigentlich wirklich oder wie viel Süßigkeiten esse ich denn wirklich und wie viel esse ich denn eigentlich wirklich. Ich habe den Check, was das Essen angeht, letzten Herbst gemacht, da habe ich meinen Bruder besucht und ich war beim ersten Eindruck überrascht, strahlend braun nicht nur, sondern auch sowas von schlank, beneidenswert. Ja. Und ich mit meiner dicken Wampen, wie man in Bayern sagt, ja, die ich da hatte, ich weiß, sie ist nicht mehr so dick, ist gut. Und dann hat er mir erzählt, wie er das macht, Fitnesstraining und Ernährung umgestellt. Und dann dachte ich, wenn mein großer Bruder das kann, dann kann ich das auch. So, das war gut, ja, mir bewusst zu machen, wie sieht mein Ernährungsverhalten denn tatsächlich aus? Einfach mal zu checken und zu sagen, ja, muss ja eigentlich nicht so sein, ich kann auch anders. Und es schmeckt wirklich nicht schlechter, es schmeckt besser. Ja? Also, ich erziehe meinen Körper, indem ich ihm die Regeln diktiere, die ihm gut tun. Ich dressiere meine Schweinehunde. Mehr ist es ja nicht. Das heißt ja nicht, dass man sich quält, keiner Weise. Sondern nur, dass man sich mäßigt. Mäßigung. Hat mit mäßig wenig zu tun. Das Maß halten. Und der dritte Faktor ist bewusstes Genießen. Wieder zu lernen oder überhaupt erst zu lernen. Da tut uns unsere massenproduzierende Medien, Unterhaltungsindustrie, Genussmittelindustrie. Keine guten Dienste, das müssen wir wirklich steuern. Aber da gibt es auch gute Hilfen, gerade im Christlichen auch. Ja, das ist ein tiefer Sinn auch von Exerzitien, Einkehrtagen, Fastenzeiten, sich wirklich mal rauszunehmen, zu sich selber zu kommen, Achtsamkeit zu lernen. Ich habe jetzt gerade ein neues Skript über Achtsamkeit fertiggestellt. Da habe ich mich sehr gefreut, das schreiben zu dürfen für den Brendo Verlag. Es wird im Herbst erscheinen. Achtsamkeit ist ein gutes Wort für das, worum es hier geht. Na? Genießen lernen. So, und mir bleibt jetzt noch der Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ein Hinweis noch auf den Büchertisch. Das Buch, das ich geschrieben habe, das auch Kleine Laster heißt, das ist vergriffen. Das müssen Sie, wenn Sie es haben wollen, mal gucken bei Amazon und solchen Online-Buchhandlungen. Sowas gibt es ja immer wieder auch ganz günstig, antiquarisch. Bloß das kann man nicht steuern, wie das jetzt gerade in Umlauf kommt. Ich habe zwei meiner mittlerweile über 20 Bücher mitgebracht, die so zu diesem Thema meines Erachtens am besten passen. Jetzt wage ich's, Krisen mutig begegnen. Das ist so dieses gegen den Strom gehen, das hier praxisnah und einfach zu lesen geschildert wird. Und das Büchlein Wie das Leben gelingt, alte Tugenden neu entdeckt, wie unser Leben gelingen kann, darüber haben sich Menschen schon seit vielen Jahrhunderten und Jahrtausenden sehr gute Gedanken gemacht. Und die können wir uns zunutze machen, als Hilfen zurechtzukommen im Leben. Dann habe ich noch ein Buch über Angst, das ist ja auch ein Thema, das da ganz nahe liegt, und noch verschiedenes anderes. Die Zeitschrift Chris Care können Sie sich einfach mitnehmen, gratis. Das ist mir ein großes Anliegen, diese Zeitschrift, die es seit ein paar Jahren gibt, von Christen im Gesundheitswesen auf den Weg gebracht. Ich arbeite dort auch mit. Deswegen habe ich Ihnen da auch ein paar Exemplare mitgebracht. Ansonsten vielen Dank, dass Sie die Geduld hatten, mir jetzt die ganze Zeit zuzuhören. Ich hoffe, dass ein paar Impulse dabei waren, die Ihnen auch gut getan haben. Dankeschön.